D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Sibylle Salewski. Als der deutsche Chemiker Otto Hahn vom Abwurf der Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima erfuhr, soll ihn das an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Denn ohne seine eigene Entdeckung, die Spaltung des Urans, wäre der Bau der Bomben nicht möglich gewesen. Später in seinem Leben setzte sich Otto Hahn dafür ein, alle Kernwaffenversuche weltweit einzustellen. Er befürwortete aber weiterhin die nicht-militärische Nutzung der Kernenergie. Als Hahn im Jahr 1968 starb, bezeichnete die Max-Planck-Gesellschaft ihn als Begründer des Atomzeitalters. Wir senden heute hier bei uns im Hörsaal einen Vortrag von Otto Hahn aus dem Jahr 1953. Der Titel lautet »Moderne Alchemie – Der Weg über das Unwägbare zum Wägbaren«. Darin erzählt Otto Hahn, wie es der modernen Chemie gelungen ist, den uralten Traum der Alchemisten wahr werden zu lassen, nämlich neue Elemente zu erschaffen und bekannte Elemente in andere umzuwandeln. Hahn wendet sich in seinem Vortrag ausdrücklich an ein nicht fachkundiges Publikum. Der Vortrag ist ein historisches Dokument, in dem Otto Hahn von seinen eigenen Entdeckungen erzählt. Er beschreibt mit beeindruckender Einfachheit und Klarheit die neuen chemischen und physikalischen Prozesse. Gehalten hat Otto Hahn seinen Vortrag am 30. Juni 1953 beim dritten Treffen der Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dem Festausschuss, dem Herrn Grafen, besonders, dass ich, nachdem ich voriges Jahr schon einmal hier habe sein dürfen, noch einmal hierher kommen darf. Es ging in der Form, dass man mich zu einem Physiker getarnt hat, denn eigentlich gehöre ich ja als Chemiker heute gar nicht hierher. Aber trotzdem möchte ich Ihnen herzlich danken, dass ich hierher kommen durfte, und ich trage Ihnen etwas vor, was den Sachverständigen unter Ihnen lange bekannt ist, aber es sind ja nicht nur Sachverständige da und vielleicht können die etwas davon haben. Ich fasse es ja so auf, dass auch in der größeren Allgemeinheit etwas von unseren Arbeitsgebieten gelernt werden sollte. Und der Vortrag, den ich heute halten will, handelt von moderner Alchemie. Und wie kommen wir auf diesen Namen moderne Alchemie? Wenn wir unter Alchemie allgemein die Umwandlung eines Elements in ein anderes verstehen, dann ist der Name moderne Alchemie gerechtfertigt. Denn das ist es ja, was die alten mittelalterlichen Alchemisten wollten. Sie wollten Elemente umwandeln, allerdings wollten sie im Wesentlichen unedle Elemente, unedle Metalle in edle umwandeln. Aber das war ja Elementverwandlung. Die viele Jahrhunderte langen Bemühungen der Alchemisten führten, wie Sie ja alle wissen, nicht zum Erfolg. Der wirkliche Beitrag zu neuen Erkenntnissen war sehr gering, steht in keinem Verhältnis zu der aufgewandten Arbeit. Und man ist eher geneigt, den alchemistischen Mythos, wie man es nennen kann, als einen hemmenden Einfluss anzusehen, als einen Fortschritt, den durch diese alchemistischen Versuche gemacht worden sind, zu erkennen. Und wie steht es nun heute? Die erste künstliche Umwandlung eines Elements in ein anderes liegt kaum mehr als 30 Jahre hinter uns. Die umgewandelten Mengen waren damals zunächst noch völlig viele Größenordnungen unter jeglicher Wägbarkeit, Sichtbarkeit und genauerer Feststellbarkeit, abgesehen von physikalischen Methoden. Heute stellt man künstliche Elemente am laufenden Band, wenn ich so sagen soll, her. Und wir hören schon besorgte Stimmen, die sagen, sind wir mit unseren technischen Erkenntnissen nicht zu weit vorgeprescht? Ist es nicht etwas Gefährliches, was wir heute bereits machen? Sind wir nicht zu weit vorgeprescht gegenüber unserem moralischen Verantwortungsgefühl? Und wir erinnern uns an die Worte, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Aber die wissenschaftliche Erkenntnis lässt sich nicht aufhalten. Und es bleibt eben nur die Hoffnung, dass der Fortschritt zum Guten und nicht zum Bösen Verwendung findet. Die moderne Alchemie befasst sich also mit der Umwandlung von Elementen ineinander. Es bleibt dabei nicht stehen, die moderne Alchemie, bei der Umwandlung von Elementen, bekannten Elementen des periodischen Systems. Nein, die moderne Alchemie synthetisiert Elemente über das periodische System, was bisher bekannt war, hinaus, und sie füllt die Lücken im System aus, die bisher in dem periodischen System geklafft hatten, Lücken, die von Elementen eingeführt oder neuerdings eingenommen werden, die es in der Natur nicht gibt. All dies war nur möglich über den Weg der Nachweisbarkeit chemischer Elemente bis hinunter zu den einzelnen Atomen und deren Reaktionen. Mit Hilfe dieser Nachweisbarkeit wurden die Beobachtungen ermöglicht, die den Schlüssel lieferten für die schließliche künstliche Gewinnung in wägbaren Mengen. Und diesen Weg vom Unwägbaren, oder möchte ich erst sagen, diesen Weg zum Unwägbaren, aus dem Wägbaren und dann zurück aus dem Unwägbaren zum Wägbaren, darüber möchte ich Ihnen einiges erzählen. Das 19. Jahrhundert mit seiner imponierenden Entwicklung vorurteilsloser Wissenschaft schien zunächst einen ununterbrochenen Beweis dafür zu liefern, für die moderne, damals moderne Atomlehre, nach der die Atome die unveränderlichen, unverwandelbaren, unteilbaren kleinsten Bausteine der Materie sind. Aber das Jahrhundert, das Vergangene, war noch nicht ganz weg, war noch nicht ganz vorbei. Da fing diese Grundanschauung an zu wanken. Und mit der Entdeckung der Radioaktivität durch das Ehepaar Curie, mit der Herstellung des Radio und mit der Entdeckung der Radioaktivität durch Henri Becquerel, mit der Entdeckung und der Herstellung des Radiums durch das Ehepaar Curie und vor allem auch mit der jetzt genau 50 Jahren zurückliegenden Zerfallstheorie von Rutherford und unserem verehrten Herrn Soddy, der heute hier anwesend ist, Zerfallstheorie der radioaktiven Elemente, musste man erkennen, dass zumindest einige chemische Elemente inneratomistischen Umwandlungen unterliegen. Und die zunächst so rätselhaften Strahlungserscheinungen, vor allen Dingen die Strahlungen der Elemente, die man als Alpha-Teilchen bezeichnet, die sich dann als Heliumatome entwickelten und herausstellten, brachten uns ganz neue Anschauungen und brachten den Beweis für diese Umwandlung. Und das Radium selbst konnte nachgewiesen werden als Zwischenprodukt einer ganzen Reihe von Umwandlungen, Umwandlungen des Urans über Zwischenglieder, über das Radium bis zu unserem gewöhnlichen Blei. Und in etwa 20 oder 30 Jahre langer Forschung wurden dann alle diese Vorgänge aufgeklärt, die mir als Radioaktivität zu bezeichnen gewohnt waren. So wurden die drei großen Umwandlungsreihen Uran, Thorium, Actinium festgestellt, aufgeklärt, wobei das Actinium ein Nebenglied und Nebenreihe der Uranreihe vorstellt. Aber dass diese Untersuchungen möglich waren, hatte seinen Grund darin, dass die radioaktiven Prozesse durch die dabei emittierten Strahlen, vor allen Dingen die Alpha-Teilchen, die Heliumkerne, weit jenseits der chemischen Nachweisbarkeit nach physikalischen Methoden ergründet werden konnten. Die Grenzen der Nachweisbarkeit wurden schließlich immer weiter heruntergedrückt. Sie endeten mit dem Ergebnis, dass man schließlich die einzelnen Atome nachweisen konnte und ihre chemische Natur dabei festlegen konnte. Und durch diese Möglichkeit und nur durch sie wurde das moderne Gebiet der Atom- oder besser Kernphysik ermöglicht und erschlossen. Mit ihr wurde die willkürliche Transmutation chemischer Elemente schließlich auch für Herstellung wägbarer Mengen möglich gemacht. Und welch weiter Weg von der ursprünglichen Unwägbarkeit dieser Atomumwandlungsvorgänge und Elemente, die aus solchen Atomumwandlungsvorgängen hervorgehen, bis zur Wägbarkeit bis gehen, das ist das, was uns heute hauptsächlich interessiert. Und der Weg zunächst von der normalen Wägbarkeit unserer früheren physikalischen und chemischen Methoden bis zu der Unwägbarkeit und dem Nachweis der einzelnen Atome war natürlich ein ungeheuer großer. Sie wissen, dass unsere gewöhnlichen chemischen Waagen auf ein Zehntel oder ein Zwanzigstel Milligramm einige hundert Gramm zu wiegen erlauben. Dann kamen die Mikrowagen, die Tausendstel Gramm, Tausendstel, schließlich zu den Bruchteilen von Tausendstel Milligramm heruntergingen. Es kamen die ultramikrochemischen Methoden, die schließlich herunterführten die Nachweisbarkeit bis zu etwa 10 hoch minus 8 Gramm. Und es gab auch schon Versuche und Experimente, bei denen diese etwa ungefähr 10 hoch minus 8 Gramm einwandsfrei nach chemischen Methoden festgestellt werden konnten. Ich erinnere an die genauen Nachweismethoden für kleine Mengen Quecksilber, die wir Professor Stock verdanken als Quecksilberjodid. Erinnere an die Nachweismethoden von kleinsten Mengen Gold im Meerwasser durch Haber. Das waren alles so ungefähr dann 10 hoch minus 8 Gramm Substanz, die man feststellen konnte und analysieren. Sie war mit diesen 10 hoch minus 8 Gramm, war man so ungefähr an der Grenze der Sichtbarkeit angekommen. Aber wenn wir noch einen Augenblick darüber nachdenken, um wie viele Atome oder Moleküle es sich bei diesen, sagen wir 10 hoch minus 8 Gramm gehandelt hat, dann sehen wir, dass diese fast unwägbaren und unsichtbaren Substanzmengen immer noch viele Billionen von Molekülen oder Teilchen bedeuteten. Denn Sie wissen ja, dass das Atomgewicht in Grammen oder das Molekulargewicht in Grammen einer beliebigen Substanz die ungeheure Zahl von 10 hoch 3, 3 mal 10 hoch 23 Gramm, Atomen ausmacht. Das ist eine unvorstellbar große, 6 mal 10 hoch 23 ausmacht, eine unvorstellbar große Zahl. Und der Weg von der Wägbarkeit zu der Unwägbarkeit ging nun weiter. Er ging von den 10 hoch minus 8 Gramm, von denen wir gerade gesprochen haben, sehr viel weiter. Und zwar durch die Wirkung der radioaktiven Substanzen, durch die ionisierende Wirkung der Strahlen der radioaktiven Elemente, des Radiums und so weiter, die es erlaubte, sehr viel kleinere Gewichtsmengen festzustellen. Die jetzt 50 Jahre alten Arbeiten von Rutherford und Soddy über den Nachweis der Edelgasnatur, der Thoriumemanation, über die chemischen Eigenschaften der Thorumwandlungsprodukte, das wurde alles mit absolut unwägbaren Substanzmengen durchgeführt. Und das können wir auch durch folgendes Beispiel leicht sehen. Unser gewöhnliches Uran ist ja ein Element, was gar nicht stark aktiv ist. Es ist millionenmal schwächer als Radium. Trotzdem können wir wenige Milligramme, wenige Tausendstel Gramm dieses Urans leicht nachweisbar machen, leicht nachweisen, durch die ionisierende Wirkung der aus ihm herausgesandten Strahlen. Und spätere Versuche haben dann gezeigt, dass in einem Gramm Uran etwa 10.000 Atome sich umwandeln, 10.000 Alpha-Strahlen emittiert werden, pro Sekunde pro Gramm Uran. Es dauert aber etwa 65 Millionen Jahre, bis sich von etwa einem Gramm Uran 1% in Blei umgewandelt hat. Also allgemein gesprochen, bis sich von einer gegebenen Menge Uran 1% in das Blei umgewandelt hat, dauert es 65 Millionen Jahre, obgleich in der Sekunde 10.000 Teilchen, 10.000 Atome umgewandelt werden. Daran sehen Sie die ungeheuren Zahlen, mit denen man da bei wägbaren Mengen zu tun hat. Und dass es dann schließlich gelungen ist, bis zu den einzelnen Atomen runterzugehen, verdanken wir hauptsächlich zwei Messmethoden, zwei Messinstrumenten, wenn Sie so wollen, dem Geiger-Müller-Zählrohr, der es erlaubt, die ionisierende Wirkung der einzelnen Strahlenteilchen nicht zu erkennen, sondern durch die Reichweite, durch die Geschwindigkeiten auch ihre Eigenschaften, ihre Stellung festzulegen, und der Wilsonschen Nebelkammer, die die Pfade der einzelnen Teilchen, Beta-Strahlen, Alpha-Teilchen, Heliumkerne und so weiter in einem übersättigten Wasserdampfgemisch nachweisbar macht. Der erste Nachweis einer künstlichen Atomumwandlung geschah allerdings noch nicht nach diesen neuerdings allgemein verwandten Methoden. Geiger-Müller oder Wilsonsche Nebelkammer, er geschah noch nach der alten Methode der Szintillationen von Alpha-Teilchen und diesen ersten Umwandlungs eines Elements in ein anderes wurde bekanntlich erreicht im Jahr 1919 durch Rutherford in England. Er konnte zeigen, dass bei den vielen Millionen Teilchen, die er aufprallen ließ auf Stickstoff der Luft, einzelne eingefangen werden. Sie schlagen statt des eingelieferten, wenn ich so sagen soll, oder eingefangenen Heliums, schlagen sie ein Proton, ein Wasserstoffteilchen heraus. Dieses Wasserstoffteilchen hat eine etwas längere Reichweite, wie man sagt, als die eingelagerten Heliumkerne. Und auf diese Weise konnte Rutherford aus wenig Teilchen, die er auf diese Weise sah, sehen konnte an einem Leuchtschirm, konnte er zum ersten Mal die seit etwa 1000 Jahren vergeblich versuchte Transmutation eines Elements in ein anderes experimentell nachweisen. Allerdings mit ungeheuer kleinen Substanzmengen, nur mit einzelnen Atomen. Und er hat damals schon ausgerechnet, 1919 oder 20, dass es viele tausend Jahre dauern würde, wenn er so und so viel Gramm Radium, die Alpha-Teilchen von so und so viel Gramm Radium, dauernd benutzte, um seinen Stickstoff in Sauerstoff umzuwandeln, dass es tausende von Jahren dauern würden, bis er spektralanalytisch diesen Sauerstoff nachweisen könnte. Diesen ersten Umwandlungen folgten bald andere, immer nur, weil die Nachweismethoden so sehr empfindlich waren und die Atomumwandlungsprozesse auf diese Weise bis zu den einzelnen Umwandlungen erkenntlich wurden. Und zu dem stolzen Gebäude der Chemie mit wägbaren Mengen, das Gebäude der Chemie des 19. Jahrhunderts und natürlich auch unseres, kam durch diese künstlichen Umwandlungen jetzt das neue Gebäude der künstlichen Umwandlungen, allerdings mit unwägbaren Mengen zunächst. Aber es kam immerhin das Gebiet der künstlichen Atomumwandlungen, das Gebiet der künstlichen Kernprozesse. Und das Jahr 1932 brachte dann weitere große Entdeckungen, das Positron, den schweren Wasserstoff, das Neutron. Das Neutron, was nach ursprünglichen Versuchen von Bothe und Becker in Heidelberg, in Paris vom Ehepaar Curie-Joliot genauer untersucht, schließlich in England von Chadwick im Rutherfordschen Institut als Neutron erkannt worden war. Gerade diese Neutronentdeckung ist übrigens ein schönes Beispiel für die Internationale der Wissenschaft, wo von irgendwo ein Versuch beschrieben wird, in einem anderen wird er weiter fortgeführt, aufgenommen, es kommt ein neuer Gedanke dazu und einem dritten Land oder einem vierten Land kommt dann schließlich immer aufbauend auf den Versuchen der Vorgänger das große Ergebnis, was dann plötzlich Klarheit in Fragen bringt, die vorher schleierhaft zu sein schienen. Alle Versuche über künstliche Umwandlungen, die aufgrund der Rutherfordschen Entdeckung, nämlich der Umwandlung des Stickstoffs in Sauerstoff unter der Einwirkung von Alphastrahlen, alle Versuche, die im Anschluss daran durchgeführt wurden, wurden zunächst immer wieder von den Heliumkernen, den Alphastrahlen des Radiums durchgeführt. Aber jetzt, nach der Entdeckung des Neutrons, des ungeladenen Atombestandteils, der keine positive Kernladung hat, sondern die Kernladung Null, hat man auch das Neutron in den Kreis der Untersuchungsmethoden reingeführt. Zunächst gab es noch eine sehr große Entdeckung durch das Ehepaar Curie-Joliot, die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität, zum Beispiel beim Bohr oder Aluminium, auch durch Bestrahlen mit Alpha-Teilchen, mit Heliumkernen ausgeführt ursprünglich, wo man zum ersten Mal nach Unterbrechung der Bestrahlung mit Alpha-Teilchen noch eine Radioaktivität nachweisen konnte, die nach den Stätzen der Radioaktivitätsforschung abnahm. Dann hatten wir wieder ein neues großes Gebiet. Wir hatten die Neutronen als neues Strahlenteilchen, mit dem man arbeiten kann. Wir hatten die künstlichen radioaktiven Elemente, von denen es dann in der nächsten Zeit nach 1934 eine sehr große Anzahl aufgefunden wurden. Der erste, der jetzt mit diesen Neutronenteilchen statt mit den Alpha-Teilchen des Radiums Atomumwandlungsversuche durchführte, war der Italiener Fermi. Auch hier sehen wir wieder, wie sich das auf die verschiedenen Länder verteilt, wie hier keine Grenzen der nationalen Boundaries und so weiter vorlagen vor dem letzten Kriege. Und er erkannte, dass man mit den Neutronen sehr viel weiterkommt, deshalb, weil sie ja keine Ladung haben. Sie kommen, wenn sie auf den Atomkern draufkommen, werden sie nicht abgelenkt wie die positiv geladenen Alpha-Teilchen von den positiv geladenen Atomkernen. Und so konnte er, das sind ja alles den Physikern bekannte Sachen, konnte er seine Atomkernumwandlungen bis hinauf durchs ganze periodische System durchführen, eine große Reihe von Umwandlungsvorgängen nachweisen und Vorgänge nachweisen bis zu dem höchsten der in der Natur vorkommenden Elemente, bis zu dem Uran. Bei dem Uran war ja bisher eine Grenze. Das periodische System hörte mit dem Element 92, dem Uran, auf. Und da war es nun besonders interessant, dass Herr Fermi und seine Mitarbeiter bei dem Uran durch Bestrahlen mit Neutronen aktive Umwandlungsprodukte nachweisen konnte, Aktivitäten nachweisen konnten in ihren Geiger-Müller-Zählern, immer ungeheuer kleine Mengen natürlich, einzelne Atome, die sich umwandelten, die offenbar Elementen jenseits des Urans zugehörig waren. Mindestens dem Element Nummer 93, dem nächsten vielleicht sogar einem noch höheren Element Nummer 94. Das war nur etwas ganz Neues. Es wurde bezweifelt, die Ergebnisse. Es wurde auch gesagt, da, wer weiß, ob das richtig ist, der Fermi hat da das Element 91 vielleicht. Das ist nämlich das Element einer Kernladung unter dem Uran und nicht über dem Uran. Und in dieser Zeit haben Professor Meitner und ich auch diese Versuche aufgenommen, weil wir gleichzeitig mit Herrn Soddy und Cranston im Jahr 1917 oder 18 dieses Element Nummer 91, das Protactinium, entdeckt hatten, also dessen Eigenschaften kannten. Wir wiederholten die fermischen Versuche nach Indikatorenmethoden, die Sie ja durch Herrn von Hevesi genau kennen, wie man das ungefähr macht, deren Bedeutung wir auch bei diesen Gelegenheiten feststellen konnten, und stellten fest, dass wir kein Protactinium hatten, sondern dass der Fermi offenbar recht hat. Jetzt ging das jahrelang weiter. Ich kann das hier im Einzelnen nicht erzählen. Das ist schon lange bekannt und veröffentlicht, dass Fräulein Meitner und später Fräulein Meitner, Herr Strassmann und ich eine ganze Reihe von Umwandlungspräparaten und Umwandlungsprodukten nachzuweisen glaubten oder nachgewiesen zu haben glaubten, die alle offenbar Elementen jenseits des Urans zugehörig waren. Wir glaubten, Elemente 93, 94, 95 und 96 zu haben. Und dieser Glaube war an sich berechtigt, und die Leute, die im Ausland, in England, Amerika, die Versuche nachmachten und in Frankreich, bestätigten unsere Versuche. Aber die Sachen wurden immer komplizierter, und schließlich fanden dann Herr Strassmann und ich Ende 1938 merkwürdige Umwandlungen aufgrund von Arbeiten der Madame Joliot und des Herrn Savic, die man nicht so recht einregistrieren konnte in die Transurane. Und wir fanden dann sehr bald, Strassmann nicht, dass wir da offenbar was ganz anderes hatten. Zunächst glaubten wir, Radium künstliches hergestellt zu haben. Dieses künstliche Radium ließ sich aber von dem zugesetzten Barium nicht trennen, was wir für die Niederschläge brauchten. Und ich brauche diese lange Untersuchungsserie hier nicht weiter wieder zu erzählen. Das ist ja oft veröffentlicht worden. Wir fanden schließlich einen ganz neuartigen Prozess, nämlich dass bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen der Urankern nicht nur, wie das bisher nur bekannt war, die nächsten Nachbarn gibt als künstliche Umwandlungsprodukte, eine Kernladung höher, eine Kernladung niedriger oder zwei höchstens oder dasselbe Isotop, sondern wir fanden, dass hier also plötzlich aus dem sehr schweren Uran mittelschwere Elemente entstanden waren, von denen wir zunächst mehrere Isotope des Bariums nachgewiesen hatten. Wenige Wochen später hatten wir den zweiten Bestandteil dieser Zerspaltung nachgewiesen, das Krypton, ein Edelgas. Und der Vorgang ist der, dass das Element 92, also damals das höchste bekannte Element in der Natur vorkommende, zerplatzt wurde durch die Neutronenteilchen, derart, dass mittelschwere Elemente entstanden. Fräulein Meitner und ihr Neffe Otto Robert Frisch im Ausland, sie mussten seinerzeit, musste Fräulein Meitner unser Institut durch die Hitler-Gesetzgebung verlassen im Juli 38, hat dann aufgrund der Bohrschen-Tröpfchen-Methode des Atomkerns diese Fission, wie Sie es nannten, diese Zerspaltung des Urans erklärt und auch auf die große Energieabgabe hingewiesen, die bei diesen Prozessen vorgeht. Das sind alles Sachen, die den Physikern bekannt sind. Es war also das Ergebnis, und das möchte ich also nochmal wiederholen, bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen entsteht ein ganz neuer Prozess. Es entstehen Spaltprodukte mittelschwerer Elemente, und in kürzester Zeit waren die von uns und von anderen nachgewiesenen sogenannten Transurane, also die Elemente, die wir den Kernladungen 93, 94, 95, 96 zugewiesen, alle nachgewiesen als mittelschwere Elemente, als Umwandlungsprodukte, als Zerspaltprodukte des Urans. Diese Mitteilung wurde natürlich aufgenommen und erregte ziemliches Interesse, vor allem im Ausland. Aber es kam noch etwas sehr Wichtiges hinzu, und das ist eigentlich dann das Ausschlaggebende für die nächste Zukunft, was dann bekam. Denn es wurde nachgewiesen, experimentell von Provarsky und von Halban und noch einem anderen Franzosen, ich habe jetzt den Namen vergessen, und außerdem gleichzeitig von Amerikanern, dass bei diesen Spaltprozessen, bei dieser Uranspaltung, zusätzlich Neutronen abgedampft oder emittiert werden. Und mit dieser wichtigen Entdeckung der zusätzlichen Emission, quasi der Munition, mit denen man das Uran bestrahlt, das bestrahlt man ja mit Neutronen, damit kommt nun eine neue Arbeitsmöglichkeit in den Bereich des Möglichen. Die erste Entdeckung war also überhaupt die Zerspaltung des Urans unter großer Energieabgabe und folgend darauf, aufgrund dieser Versuche, der Nachweis, dass bei dieser Zerspaltung des Urans mit Neutronen zusätzlich Neutronen entstehen, also zusätzlich jetzt das Pulver, die Munition geschaffen wird, um solche Spaltreaktionen wieder aufrecht zu halten und zu vergrößern. Und da kann man sich nur leicht vorstellen, was das zu bedeuten hat. Nehmen Sie an, dass alle Neutronen, die zusätzlich entstehen, etwa 3 pro Prozess, eins wird eingeschickt und 3 entstehen, dass diese 3 auch wieder zerspaltend wirken, das heißt, dass die auch auf das spaltbare Uran aufplatzen und aufprallen, dann können Sie sich die vorstellen, dass man diese Reaktion beliebig verstärken kann. Die nächsten 3 werden jetzt zerspalten, jedes gibt wiederum 3, dann gibt es schon 9, und so schaukelt sich das zu einer ungeheuren Kette von Reaktionsfolgen auf, sodass die ursprünglich ganz kleine Energieabgabe, weil sie ja nur für einzelne Atome seinerzeit nachweisbar war, sich schließlich zu einer außerordentlichen Energieabgabe entwickelt und enorme Wirkungen hervorrufen kann. Man konnte also schon Anfang 1939 so ungefähr ausrechnen, dass man mit einer genügend großen Menge Uran unter Umständen Explosivkörper herstellen könnte oder Energie gewinnen könnte aus der Energie der Atomkerne. Aber ebenso schnell ließ sich auch schon 1939 nachweisen, dass die Geschichte nicht so leicht und so einfach war, denn unser Uran, mit dem wir bisher immer nur geredet haben und von dem wir nur geredet haben, ist ein Gemisch von 2 Uranarten, wie der Chemiker und Physiker sagt, von 2 Uranisotopen, von denen nur ein seltenes, was zu etwa 1/140 überhaupt in dem gewöhnlichen Uran nur drin ist, im Wesentlichen diese Zerspaltung macht. Und die zusätzlichen Neutronen, die bei der Zerspaltung entwickelt werden, freigemacht werden, haben eine große Energie und die werden von dem sehr viel reichlicher vorkommenden Uran 2 und mit der Masse 238 weggefangen, bevor sie zu so kleinen Energien heruntergesetzt worden sind in ihrer Geschwindigkeit, dass sie das Uran 235, das seltene, zerspalten. Das waren also etwas komplizierte Prozesse und man konnte sich dann bald ausrechnen oder sich überlegen, wie können wir einen Vorgang uns aufbauen, eine Maschine uns aufbauen, die Folgendes macht. Sie zerspaltet das Uran 235, Energie wird frei dabei, Neutronen werden frei. Die frei werdenden Neutronen sollen nun aber zu weiteren Zerspaltungen des Urans 235 gebracht werden. Wie kann ich es verhindern, dass diese zwei neuen Neutronen von dem über 100-mal größeren Mengen vorkommenden Uran 238 weggefangen werden, bevor sie zerspaltend wirken können bei 35? Das Wegfangen, nämlich das 38, geschieht bei etwas größerer Energie, da die ursprünglich eine große Energie haben und erst allmählich die Energie klein wird, läuft das über einen Prozess herunter, wo dann plötzlich das Uran 238 geneigt ist, Neutronen aufzunehmen, wegzuschlucken, und dem 235 bleibt nichts übrig. Dann wurden also Atommeiler, wie man es in Deutschland sagt, während des Kriegs gebaut, in Deutschland angefangen, in Amerika durchgeführt, ganz mit den ungeheuer viel größeren Mitteln, die damals zur Verfügung standen, im Ausland, Uranium Piles genannt, bei denen es tatsächlich gelingt, eine geregelte Reaktion derart durchzuführen und einzustellen, dass man von den zusätzlichen Neutronen, die bei der Uranspaltung entstehen, ein Neutron quasi verwendet für die Zerspaltung des Urans und damit den Fortlaufsmöglichkeit des Spaltprozesses mit der Energieabgabe. Ein Neutron wird verwandt, um das Uran 238 zu beeinflussen. Das lagert nämlich ein Neutron an in einem sogenannten Resonanzprozess und liefert tatsächlich jetzt ein Transuran, das Element 93, und ein Neutron, ungefähr ein Neutron, das geht verloren durch Absorptionsprozesse in dem Material des Uranpeils, oder es geht nach außen diffundiert weg. Solche Apparate wurden aufgebaut, und jetzt sehen Sie gleich, was da passiert. Sie haben erstens eine sehr große Energieentwicklung durch die Zerspaltung des Urans, des seltenen Urans 235. Sie haben andererseits den Aufbau von Transuranen von dem Element Nr. 93 durch die Anlagerung an das 238. Gibt es das Element Nr. 93 mit der Masse 239. Und diese Substanz, die die Amerikaner Neptunium genannt haben, wandelt sich um weiter in das nächsthöhere Element, das Plutonium, das Element Nr. 94. Und in diesen Maschinen wurde also gemacht, einerseits durch die geregelte Kettenreaktion mit den zusätzlichen Neutronen wurde entwickelt eine außerordentliche Wärmeenergie durch den Spaltprozess. Es wurde hergestellt eine Entstehung des neuen transuranischen Elements Plutonium, weil das eine sehr lange Lebensdauer hat, sehr stabil ist, 22.000 Jahre lang Halbwertszeit hat. Sie wissen ja wohl, also die meisten unter Ihnen wissen, dass man dann nach dem oder während des Kriegs noch dieses Plutonium abgeschieden hat und das von einer bestimmten Menge ab, das Plutonium, die Bombe, die bedeutende, also die mit dieser ungeheuren Wirkung bedeutet, die wir bei dem Krieg gegen Japan erleben mussten. Ich spreche jetzt nicht von den anderen Möglichkeiten der Herstellung des Urans, des seltenen Uranisotops, was man abtrennt von dem 100-mal mehr vorhandenen, mit dem man auch solche Umwandlungsprozesse vorstellen kann. Das gehört nicht zu meinem Thema. Zu dem Thema gehört nun aber Folgendes. Wir waren bisher gegangen von ursprünglich von der Wägbarkeit chemischer Elemente bis hinunter zu dem einzelnen Prozess, bis hinunter durch die Wilsonsche Nebelkammer nachweisbar und den Geiger-Müller-Zähler zu dem einzelnen Atomumwandlungsprozess. Aufgrund dieser Atomumwandlungsprozesse konnte man die ganzen Reaktionsfolgen studieren und kam dann schließlich zu diesem geregelten Maschineninstrument, was man Uranpeil, Atommeiler oder Kernreaktor und so weiter heutzutage nennt. Und da wurden dann durch diese zusätzlichen Neutronen, durch die Kettenreaktion, die man ins viele Millionen oder Billionenfach hinaufschaukeln konnte mit entsprechenden Anlagen, konnte man nun tatsächlich von der Unwägbarkeit jetzt wieder hinübergehen zu der Gewinnung von wägbaren chemischen Elementen. Und das ist eben das, was die eigentliche moderne Alchemie schließlich bedeutet. kann noch ein Wort sagen. Diese Uranmaschinen, die sind etwa so da, dass eine Anzahl Uranblöcke eingebettet sind, also durch Aluminium oder irgendetwas abgetrennt von sogenannten Moderatoren, von schwerem Wasser oder von reinstem Kohlenstoff. Das schwere Wasser oder der reinste Kohlenstoff setzen die Neutronenenergie herunter, ohne dass sie absorbieren, und bringen sie dann schließlich auf diese kleine Energie von denen das Uran 238 nicht mehr gefährlich wirkt, sondern bei denen 235 spalten kann. Interessieren wird uns nur noch, was man für Mengen von künstlichen Elementen, also von Transmutationen, wir bei diesen Vorgängen erwarten können. Wir können durch die zusätzlichen Neutronen, die entstehen, die nicht das Uran 235 spalten, die nicht das 238 hinaufschaukeln zu dem Plutonium, wir können durch die zusätzlichen Neutronen auch noch praktisch die weißesten chemischen Elemente des periodischen Systems radioaktiv machen, indem man die Gänge und so weiter des Uranpeils hineinlegt, die Elemente, wo sie dann von den Neutronen getroffen werden, oder in die nächste Umgebung des Uranpeils reinbringt. Dadurch kann man also jetzt eine ungeheure Menge künstlicher Atomumwandlungen durchführen, meistens stabile, schließlich enden in stabilen Isotopen gewöhnlicher chemischer Elemente. Also, wenn Sie so wollen, jetzt gewichtsmäßig chemische Elemente synthetisieren oder produzieren. Um nun zu wissen oder uns vorzustellen, wie viele Mengen wir da machen können, möchte ich Ihnen Folgendes sagen etwa. Über die Mengen einer Uranbombe, einer Plutoniumbombe, wie sie die Amerikaner verwendet haben bei ihren Versuchen jetzt oder dauernd verwenden, ist nichts Genaues bekannt. Nehmen wir mal an, sie würde etwa 10 Kilogramm schwer sein. Das heißt, in dem Uranpeil, in dem das Plutonium hergestellt worden ist, sind 10 Kilogramm Plutonium entstanden durch den Anlagerungsprozess der Neutronen an das häufig vorkommende Uran 238. Es ist aber in etwa derselben Ausbeute das Uran 235 gespalten worden, und den 10 Kilogramm Plutonium, die entstanden sind, entsprechen etwa 10 Kilogramm Spaltprodukte, von denen ich vorhin Ihnen ja das Barium und das Krypton genannt habe. Ebenso hätte ich Ihnen viele andere, Strontium und Xenon, Lanthan, Yttrium und so weiter nennen können. Es entstehen also pro 10 Kilogramm Plutonium schätzungsweise 10 Kilogramm Spaltprodukte, im Wesentlichen normale chemische Elemente besonderer isotoper Zusammensetzung. Und zwar entstehen stabile etwa 70 Atomarten, die 30 verschiedenen Elementen entsprechen. Und wenn wir nun rein überschlagsmäßig rechnen, dass diesen 10 Kilogramm Plutonium 70 solche künstlichen Atomumwandlungsprodukte, Isotope entsprechen, dann bekommen wir auf das Gewicht des einzelnen Isotops die Menge 10.000 Gramm, also 10 Kilogramm durch 70, das sind 140 Gramm. Man kann also sagen, etwa 140 Gramm künstliches Element, künstliche Atomart, künstliches Isotop entsteht pro je 10 Kilogramm Plutonium. Wobei es natürlich absolut willkürlich ist, das so genau so zu rechnen, denn in einzelnen Fällen entsteht ein bisschen mehr, wenn die Reaktion günstig ist, in anderen Fällen entsteht weniger. Das macht nicht sehr viel aus. Aber immerhin sieht man aus dieser rohen Schätzung, dass in einem Uranbrenner, in dem 10 Kilogramm Plutonium entstanden sind, nicht nur dieses neue transuranische Element gewonnen wird, sondern eine große Menge anderer Elemente, deren Isotopenzusammensetzungen gegenüber dem in der Natur vorkommt, ganz verschieden sind. Aber wichtiger noch als das, es entstehen, wie ich schon eingangs gesagt habe, nicht nur diese Elemente als Zwischenprodukte, sondern entstehen Elemente, die es in der Natur nicht gibt, die in der Natur nicht stabil sein können, aufgrund von Regeln, die ursprünglich Professor Mattauch aufgestellt hat, die sogenannte Isobarenregel, nach der zum Beispiel die lange, viele Jahre gesuchten Elemente Nr. 43 und 61 des periodischen Systems nicht existenzfähig, nicht stabil existenzfähig sein können. durch geeignete Bestrahlung, durch die Neutronen im Uranpeil und auch bei der Zerspaltung selbst des Urans entstehen diese Elemente Nummer 43 und 61. Sie wurden hergestellt. Das Element Nummer 43 hat den Namen Technetium und das Element Nummer 61 hat den Namen Promethium bekommen. Wurden hergestellt in den Uranpiles, respektive in den ungeheuren Anlagen, bei denen man diese künstlichen Elemente in wägbaren Mengen herstellen kann. Und eben habe ich Ihnen gesagt, dass wir ungefähr rechnen können, pro 10.000 Gramm, also pro 10 Kilogramm Plutonium mit etwa 140 Gramm eines solchen Umwandlungselements, eines solchen. Bei dem Technetium weiß man die Menge noch genauer. Das Technetium ist ein Element, was eine sehr lange Lebensdauer hat, was man also in beliebiger Menge herstellen kann, wenn man es erstmal hat. Nämlich es lebt 200.000 Jahre, ist instabil, aber immerhin 200.000 Jahre braucht es, bis es zur Hälfte zerfallen ist. Und von dem gibt es eine neue Angabe, dass in einem Uranpeil, der 100 Gramm Plutonium pro Tag liefert, das ist ein amerikanischer Uranpeil gar nicht besonderer Größe, Herstellung von Uran, von Plutoniumbomben, dass in einem solchen Uranpeil, der 100 Gramm Plutonium pro Tag liefert, 2,5 Gramm Technetium entstehen und abscheidbar sind. Da der Bildung von 10 Kilogramm Plutonium, wie wir das eben immer angenommen haben, für eine, sagen wir mal, Atombombe, sind also 250 Gramm Technetium dieses neuen, synthetisch, wenn Sie so wollen, gewonnenen Elements entstanden. Und da heute, bis heute, das Material von beliebig vielen oder sehr vielen Atombomben gewonnen worden ist, sieht man aus diesen Zahlen, dass das künstliche Element Nummer 43, Technetium, sicher in Kilogrammen hergestellt worden ist. Und dem entspricht auch, dass die Chemie dieses künstlichen Elementes, was also in der Natur nicht vorkommt oder wenn es früher mal vorgekommen ist, längst zerfallen ist, dass die Chemie dieses künstlichen Techniziums genauer bekannt ist als die Chemie manch anderer von unseren gewöhnlichen, länger bekannten Elementen. Man kann das Technetium sich in der Drogerie in Amerika, wenn Sie so wollen, kaufen, wenn man Interesse daran hat. Es kostet gar nicht so sehr viel Geld. Man weiß, hat das Metall hergestellt und eine große Anzahl wohldefinierter Verbindungen. Im Handel erscheint es und ist es zu bekommen als Ammonium, für die Chemiker sage ich das, als Ammonium per Technetiat. Kann es auch in England, in Harwell kaufen und in den Vereinigten Staaten. Die Physiker unter Ihnen interessiert es vielleicht, dass die Reaktionen, die man jetzt mit all diesen Sachen machen kann, außerordentlich reichhaltig sind und dass es allein von diesem Element Technetium, was in der Natur nicht vorkommt, was in dieser Form als Technetium 200.000 Jahre lebt, bis zur Hälfte zerfallen ist, dass nicht weniger als 22 weitere Isotope des Techneziums heute bekannt sind. Sie sehen, wie außerordentlich kompliziert allmählich diese Chemie der Isotope wird. Etwas weniger weiß man über das andere Element, das Element Nummer 61. Für die Chemiker ist das aber auch interessant. Das Element 61 ist eine seltene Erde. Die Chemie der seltenen Erden war immer ungeheuer kompliziert und es hat früher viele Monate, ich möchte sagen Jahre gedauert, bis die unglücklichen Chemiker sich durch fraktionierte, hunderte und aberhunderte von fraktionierten Kristallisationen ihre einzelnen seltenen Erden voneinander abgetrennt hatten. Und dieses Element Nummer 61 ist auch eine seltene Erde, kommt in der Natur nicht vor, kann man aber jetzt künstlich herstellen und nach neueren Methoden auch rein gewinnen. Dieses neue Element Promethium ist aber nicht so stabil wie das Technetium. Es zerfällt schon in mehreren Jahren, in 3,7 Jahren die Hälfte. Immerhin hat man auch diese Substanz in mehreren Milligrammen gewonnen, also sichtbar, wägbar, spektroskopisch unter allen Umständen genau nachgewiesen und die Unterschiede gegenüber den benachbarten seltenen Erden festgestellt. Günstiger wiederum wird es gegenüber diesem drei Jahren zerfallenden Element bei den Transuranen, also bei den Elementen jenseits 92, bei dem Element Nummer 93, dem Neptunium und dem Element 94, dem Plutonium und den weiteren. Sie haben ja jetzt schon mehrfach gehört, das Element 94, also der Prototyp eines künstlichen Elements, das man in vielen Kilogrammen herstellt, weil es der Krieg erfordert hat oder hoffentlich nicht wieder erfordern wird. Das wandelt sich in 24.000 Jahren zur Hälfte um. Und während sich das ursprünglich zuerst aufgefundene Neptunium schon in wenig Tagen umwandelt und mit dem man nicht viel anfangen kann. Es gibt aber noch andere Reaktionen im Uran, mit sogenannten schnellen Neutronen, wo man auch das Element 93 gewinnen kann. Und heute kann man auch das Neptunium in immerhin viele hundert Milligramm, vielleicht auch die Kilogramm, gewinnen und hat das auch gewonnen. Die chemischen Eigenschaften dieser Substanzen entsprechen dem, was man für sogenannte Elemente der Actinidenreihe annehmen sollte. Actinidenreihe so genannt, ähnlich wie die Lanthanidenreihe der seltenen Erden, fängen diese Lanthaniden bei dem Actinium an, dem Element Nummer 89, gehen dann über das Thorium, Protactinium, Uran, das geht uns hier nichts an. Aber wir haben also auch von dem Element Nummer 93 eine ganz erhebliche Menge von gewichtsmäßig hergestellten Körpern. Wir haben das Element 94 in vielen Kilogrammen, wobei ich betone, dass das Element 94 als solches gar nicht besonders gefährlich ist in kleinen Mengen. Es emittiert Alpha-Teilchen, die ja nur in ganz kleinen, also schließlich mit einer dünnen Metallfolie abgedeckt werden können. Aber es soll gesundheitlich, also ein starkes Gift sein, und deshalb muss man sich auch bei kleinen Mengen bei dem Arbeiten mit diesem Plutonium offenbar sehr in Acht nehmen. Dann gibt es noch weitere Elemente bis hinauf zum Element Nummer 98, die im Laufe der letzten Jahre in den Vereinigten Staaten mit den Riesenanlagen, die den Amerikanern zur Verfügung stehen, künstlich gewonnen worden sind. Da gibt es zum Beispiel das Element Nummer 95, das Americium, das mit einer Halbwertszeit von etwa einem halben Jahrtausend von 470 Jahren sich umwandelt und das man auch bereits milligrammweise gewonnen hat. In seinen chemischen Eigenschaften entspricht es dem, was man für auch so ein Element erwarten soll. Es ist im Wesentlichen dreiwertig, während die niederen Transurane noch sechswertig, vierwertig und dreiwertig sind, ist das im Wesentlichen dreiwertig. Desgleichen die nächsthöheren, da kommt das Curium oder Kyrium. Das wurde nur in Bruchteilen von Milligrammen gewonnen. Und dann kommen schließlich noch die zwei neuesten, das Berkelium und das Kalifornium, die man bisher nicht in wägbaren Mengen gewinnen konnte, weil man sie nur durch Bestrahlung von diesen in kleinen Mengen herstellbaren niedereren Transuranen gewinnen kann. Aber auch die chemischen Eigenschaften von diesem Kalifornium und dem Berkelium lassen sich feststellen, denn wir haben ja vorher gehört, dass man die chemischen Eigenschaften nicht mit gewichtsmäßig nachweisbaren Mengen feststellen muss, sondern dass es gelingt, bis zu den einzelnen Atomen hinunter solche Eigenschaften festlegen zu können. Also das, was ursprünglich zu dem Nachweis und unwägbarer Mengen geführt hat, wo die Methoden ausgearbeitet werden konnten, mit denen man da arbeiten konnte, Geiger-Müller-Zählrohr und so weiter, Wilsonsche Nebelkammer, mit diesen Methoden kann man auch die Eigenschaften der Elemente 97 und 98, also Berkelium und Kalifornium, so genau untersuchen, als ob man sie in wägbaren Mengen vor sich hätte. Denn das Schöne ist ja, dass das Verhalten der chemischen Elemente, und das möchte ich eigentlich jetzt zum Schluss noch mal mit einem Wort sagen, das Verhalten der chemischen Elemente ist so, es verblüfft mich immer wieder von Neuem, in den kleinsten Mengen so eindeutig charakterisiert, dass man tatsächlich von dem Verhalten weniger Atome auf das Verhalten der gewichtsmäßigen Mengen, also diese, bei denen es sich um Billionen von Atomen handelt, festlegen kann. Herr Strassmann und ich, als wir die wenigen Atome künstlichen Radiums, wie wir glaubten, hatten bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen, konnten durch die Erfahrung, die wir hatten, über die chemischen Eigenschaften des Radiums und des Bariums und so weiter, mit den winzig kleinen, mit Anlagen, wo wir in unserer Zählapparatur vielleicht 100 Atome nachgewiesen haben, konnten wir mit den 100 Atomen, die wir zählten, feststellen, ist das Radium oder ist das Barium oder ist das irgendein anderes Element? Und man konnte mit absoluter Sicherheit mit diesen absolut unwägbaren Mengen feststellen, es kommt kein anderes Element des periodischen Systems in Frage als entweder Radium oder Barium. Und darüber hinaus konnte man feststellen, durch Vergleiche mit dem in der Natur vorkommenden Radium, es ist auch kein Radium, sondern Barium. Man sieht also, und das ist meiner Ansicht nach etwas Erfreuliches für den Chemiker, dass er, wenn er seine chemischen Methoden kennt, er auch mit absolut unwägbaren Mengen sicher ist, dass die Eigenschaften seines Elements die sind, die es auch sind, wenn er viele Gramme oder Kilogramme in Verarbeitung hat. Sie sehen, wir sind am Ende, wir sind gekommen von der wägbaren Menge der Chemie des 19. Jahrhunderts hinunter durch die Entwicklung der Radiumforschung und der Kernforschung zu dem Nachweis unwägbarer Substanzmengen, unsichtbarer, unwägbarer Substanzmengen. Die Reaktionen mit diesen unwägbaren Substanzmengen sind so sicher, dass man Rückschlüsse ziehen konnte auf die Eigenschaften der Elemente. Man konnte dann durch die Auffindung der Zerspaltung des Urans, durch den Nachweis, was dieser bei der Zerspaltung Neutronen zusätzlich freigegeben werden, konnte man dann schließlich wieder aufbauen von den unwägbaren Mengen zu den in den Uranpiles, in den Atommeilern, in den Kernreaktoren herstellbaren künstlichen Elementen. Wir sind also tatsächlich mit unserer modernen Alchemie so weit, dass wir Elemente gewinnen können, nicht nur solche, die nicht in der Natur bisher nicht gab, sondern auch beliebig viele andere Elemente in wägbaren Mengen. Der Stein der Weisen, den die mittelalterlichen Alchemisten immer gesucht haben, der ist also tatsächlich dieses, wenn Sie so wollen, die Uranmaschine, in der diese Vorgänge vor sich gehen und die uns das liefern, was wir wollen. Wenn wir ein Stück Gold da reinlegen, dann wird das Gold umgewandelt. Und wenn wir ein Stück Silber reinlegen, dann wird das umgewandelt. Wie man es wollen, wir können quasi nach Bestellung, wenn wir die Maschine haben, das herstellen, was wir haben wollen. Also eigentlich tatsächlich ist das geglückt, was ein halbes Jahrtausend nicht geglückt ist, die willkürliche Produktion von Elementen und die willkürliche Umwandlung von einem Element in ein anderes. Das Element, was in größter Menge bisher gewonnen worden ist, künstlich, das Plutonium, hat ja wohl seine Hauptattraktion bisher gehabt als Instrument der Zerstörung. Aber da wir heute so weit sind, dass man in den Kernreaktoren vieles andere machen kann, dass man energetische Prozesse auch studieren kann, dass man Elemente gewinnen kann, die andere schöne Eigenschaften haben, vor allen Dingen, dass man Elemente gewinnen kann, die durch ihre Strahlen in beliebig kleiner Menge wieder nachweisbar sind. Dadurch haben wir jetzt das ungeheure Material für die Verwendung der Indikatoren und der künstlichen Elemente in der allgemeinen Wissenschaft, in der Medizin, in der Biologie, in der Chemie und in der Physik. Mit Hilfe dieser radioaktiven Indikatoren der Tracer Studies, die ja durch unseren verehrten Freund Heveshi und andere so eine außerordentliche Blüte bekommen haben in den letzten Jahren. Danke.
Der deutsche Chemiker Otto Hahn über die Entdeckung der Kernspaltung und die Gefahren und Möglichkeiten der modernen Alchemie. Hahn hat seinen Vortrag am 30. Juni 1953 gehalten, beim dritten Treffen der Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.